Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Ich grüße Sie. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die russischen Beziehungen zu den meisten westlichen Staaten schwer belastet, um nicht zu sagen zerrüttet. Es gibt aber ein politisches wie ökonomisches Schwergewicht auf der Weltbühne, das sich mit Kritik an Moskau sehr zurückhält: China. Warum das so ist und was das für die Beziehungen Chinas zum Westen und zu Deutschland bedeutet, darüber spreche ich mit Dr. Mikko Huotari. Er ist Direktor von Merix, dem größten China-Forschungsinstitut Europas. Hallo, Herr Huotari.
Ich grüße Sie.
Der guten Ordnung halber, Merix, das ist die Abkürzung für das Mercator Institute for China Studies hier in Berlin, das unter anderem die Bundesregierung in ihrer Politik gegenüber Peking berät. Herr Huotari, steht China im Ukraine-Konflikt fest an Russlands Seite oder versucht es eher neutral zu wirken?
Es versucht durchaus neutral zu wirken, aber ich glaube, wir müssen mit nüchternem Blick darauf schauen, 2 Monate jetzt, seitdem dieser Krieg begonnen hat, dass Peking eine Entscheidung getroffen hat, eine strategische Entscheidung, auf der Seite Russlands zu stehen. Dabei aber natürlich versucht, die Kosten dieser Entscheidung abzumildern und sich gleichzeitig Handlungsspielräume offen zu halten. Ich glaube, die grundsätzliche Perspektive ist dabei, die USA dürfen diesen Krieg nicht gewinnen. Und im Gesamtergebnis ergibt sich dann ein Bild, was wir häufig pro-russische Neutralität nennen. Also nach außen gewandt der Versuch, einen Mittelweg zu signalisieren, in der Praxis und in der strategischen Grundausrichtung, aber in der Tat ein Alignment, eine Annäherung, ein Beiseitestehen an der Seite Russlands.
Also es geht vor allem weniger um Treue zu Russland, sondern es geht vor allem darum, den USA keine Möglichkeit zu geben, größeren Einfluss in Europa zu bekommen.
Wenn wir auf die gesamte Motivlage der chinesischen Führung schauen, ist klar, dass Moskau und Peking da an verschiedenen Stellen eine große Einigkeit haben. Und insofern für Peking Moskau schon der wichtigste strategische Partner ist und auch in der Zukunft sicherlich sein wird. Peking und Moskau, Putin und Xi einigt das gleiche Bedrohungsszenario, nämlich in der Tat eine wachsende Vormachtstellung der USA, Gruppierungen von Allianzen, die sich gegen Russland und China aufstellen, das gleiche Feindbild, zumindest die Ablehnung Washingtons, ein Weltbild, das Demokratie und westlichen liberalen Kapitalismus durchaus auch als Bedrohung sieht und solche Dinge wie Zivilgesellschaft oder Rosenrevolution, Orangenrevolution, all das als fundamentale Herausforderung für die eigene Herrschaft sieht. Also es ist mehr als nur die reine Ablehnung einer westlich zentrierten Weltordnung unter der Führung der USA, sondern auch ein Alignment, eine gleiche Sicht auf die Bedrohungen, die dem jeweiligen Regime drohen.
Allerdings treibt China ja mit dem Westen, mit den USA und mit Europa viel mehr Handel als mit Russland. Und muss Peking dann nicht aufpassen, dass es nicht auf der falschen Seite steht am Ende, wenn sich dieser Konflikt zwischen Russland und den westlichen Industrieländern vertieft?
Das ist in der Tat der Fall. Die russisch-chinesischen Handelsbeziehungen sind für Peking etwa so wichtig wie der Handel mit Singapur. Und natürlich sind die Beziehungen zur EU und zu den USA um ein Vielfaches gewichtiger. Nicht nur was sozusagen das reine Volumen angeht, sondern auch insbesondere natürlich bei der Frage Technologieabhängigkeiten, die China selbst hat. Insofern, wenn es ein glaubwürdiges Szenario gäbe, und da würde ich Fragezeichen sehen, dass der Westen, die EU und die USA sozusagen systematisch als Konsequenz des chinesischen Verhaltens und des Alignments mit Russlands die eigenen Wirtschaftsbeziehungen mit China deutlich zurückfahren würden, wenn also ernst gemacht würde mit den Drohungen, die man ja durchaus hört, aus Washington insbesondere, dass auch China sanktioniert werden könnte. Das würde die Führung in Peking in die Bredouille bringen. Und in der Tat sehen wir auch klare Versuche aus Peking, eben dieses Szenario abzuwenden. Also ganz konkret, nicht aktiv Sanktionen Stand jetzt gezielt zu unterlaufen. Das ist der Stand der Dinge. Aber das ändert nichts an der grundsätzlichen strategischen Ausrichtung Pekings, sondern es ist eben der Versuch, mit diesen Kosten umzugehen.
Naja, bei China ist ja eine Handelsnation. Und wenn die Länder des Westens, die ja gute Kunden Chinas sind, wenn die sich mit Russland einen Wirtschaftskrieg liefern über die Sanktionen und wenn sie gleichzeitig immer mehr Geld in Rüstung stecken, statt chinesische Produkte zu kaufen, das ist doch schlecht fürs Geschäft aus chinesischer Sicht, oder?
Das ist richtig. Und in der Tat, die Führung sagt, glaube ich, recht glaubwürdig, dass natürlich die größte Bedrohung jetzt gerade in den globalen Turbulenzen, dem Einbruch des internationalen Handels, der Logistik, auch die Bedrohung mit Blick auf Lebensmittelsicherheit und Ähnliches, all das sind Themen, die die Führung wirklich sehr, sehr ernst nimmt und auch schwer sind im Umgang. Aber nochmal, die Sorge vor einem Einbruch des Handels mit dem Westen wäre ja vor allem nur dann relevant, wenn es glaubwürdig wäre, dass tatsächlich im Westen weniger Geschäfte mit China gemacht werden würden. Und die Tatsache, dass wir mehr Geld in Rüstung stecken, führt jetzt erstmal nicht direkt dazu, dass weniger chinesische Produkte gekauft werden. So direkt sind die Konsequenzen ja nicht.
Spielt da vielleicht auch die Energiepolitik eine Rolle für die chinesische Haltung gegenüber Russland? China bezieht ja über eine Pipeline russisches Gas aus Sibirien und die Gaslieferungen sollen seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ja deutlich zugenommen haben.
Energiepolitik ist neben dem militärtechnischen Geschäft, also Waffenlieferungen, eine zentrale Säule der russisch-chinesischen Beziehungen. China bezieht zwischen 10% und 20% seines Gases, Öls und Kohle aus Russland. Insofern, das sind gewichtige Zahlen. China ist deutlich weniger abhängig von diesen Energielieferungen, als es Europa und insbesondere Deutschland Stand jetzt ist. Aber in der Tat gibt es von beiden Seiten natürlich Interessen, diese Beziehung deutlich auszuweiten. Und das steht jetzt in Frage. Wenn wir die Handelszahlen der letzten Monate anschauen, dann sehen wir in der Tat im Wert der Energieexporte aus Russland einen Anstieg. Wir sehen aber keinen im Volumen. Da müssen wir sozusagen die Preiseffekte mit bedenken. International ist natürlich der Ölpreis, der Gaspreis dramatisch gestiegen seitdem. Also da müssen wir die Zahlen sehr, sehr genau anschauen.
Naja, und wenn die EU irgendwann mal ernst machen sollte mit dem Boykott russischen Öls oder vielleicht sogar irgendwann in ferner Zukunft sogar Gases, dann müssen die Russen ihre Energieträger ja irgendwo verkaufen. Und da ist ja China als Kunde sicherlich sehr naheliegend.
Absolut. Das Gleiche gilt natürlich im Übrigen für Indien. Bei Gas hat das physische Grenzen. Die Infrastruktur für Energielieferungen, Gaslieferungen nach China sind derzeit noch begrenzt, insbesondere was Pipelines angeht. Selbst der Ausbau der Power of Siberia Pipeline beispielsweise wird bis 2030 in keinster Weise dazu führen, dass China sozusagen den gesamten Bedarf, den Europa abgedeckt hatte, jetzt sozusagen abdecken kann und damit die russischen Exportwünsche befriedigen kann. Bei Öl sieht es etwas anders aus. Stand jetzt ist das Bild da, dass die Staatsunternehmen sich relativ zurückhaltend gezeigt haben, aber dass auf Provinzebene kleinere Unternehmen deutlich aktiver sind und bei den günstigen Bedingungen, die sie im Moment in Russland bekommen, offensichtlich auch schon zuschlagen und mit den Lizenzen und Mandaten ausgestattet aus Peking dann auch entsprechend dort Geschäfte abwickeln.
Spielt im chinesisch-russischen Verhältnis eigentlich auch Ideologie eine Rolle? Chinas kommunistische Partei, die zieht ja seit einiger Zeit im eigenen Land die Zügel fest an und die Sowjetunion unter russischer Führung, das war ja mal ein sozialistisches Bruderland, wenn natürlich auch das Verhältnis nicht immer so ganz einfach war.
Also es spielt sicherlich ein Verständnis von Herrschaft, von dem Verhältnis von Staat und Gesellschaft, auch die Frage, welche Rolle Demokratie spielen kann und da sozusagen ein sehr autoritäres, zum Teil fast totalitäres Verständnis der Staatsordnung eine Rolle. Ideologie im Sinne der sozialistischen Brüderschaft sehe ich hier an der Stelle nicht, aber tatsächlich eine Mission, eigene Wertvorstellung, die, wie gesagt, antiliberal, autoritär und auf Staatsintervention ausgelegt sind. Absolute Kontrolle der Herrschaftsklicke, sei es die Einparteienherrschaft oder die Oligarchenklicke und die Silowski im Falle Putins über die Bevölkerung, da gibt es eine große Einigkeit. Also insofern, es gibt eine ideologische Grundierung, die vor allem aus der Ablehnung und aus der Angst vor westlichen Prinzipien, Normen und Werten gespeist wird.
Und das führt ja bisher dazu, dass China die russische Behauptung, das, was da in der Ukraine passiert, das sei ja gar kein Krieg und dass überhaupt der Westen eigentlich an diesem Konflikt schuld sei, das hat die chinesische Führung bisher immer mitgetragen. Allerdings, voriges Wochenende war in den staatlichen chinesischen Medien ein Interview zu lesen mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba und der greift darin Russland natürlich ganz scharf an. Ein Hinweis darauf, dass Peking doch anfängt, ein bisschen von Moskau abzurücken? Oder ist das überinterpretiert?
Abrücken wäre, glaube ich, zu viel, aber ich finde es richtig, darin zu sehen, sozusagen ein vorsichtiges Kalibrieren vielleicht der Positionierung angesichts der Entwicklung auch in dem Konflikt. Das überwiegende Bild ist weiterhin völlig klar. Die chinesische Staatspropaganda setzt völlig darauf, das Alignment, die Positionierung mit Russland positiv zu deuten, auch russische Propaganda zu verbreiten, insbesondere die Ablehnung und die Schuldsuche in Washington nach vorne zu stellen. Das sind alles Themen, die gehen nicht weg. Aber in der Tat eine etwas differenzierte Positionierung gegenüber einem Partner der Ukraine, die im Übrigen ja auch für Peking ein wichtiger Partner war. Nicht zuletzt hatte Peking sich in Verträgen dazu verpflichtet, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben. Also hier sehen wir eine etwas differenziertere Positionierung. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, das wurde kontrastiert und dann auch gegenübergestellt gegenüber dem Partner, mit dem China sich ja auch regelmäßiger trifft, nämlich dem russischen Außenminister Lavrov. Und in der Balance wird Peking das sicherlich weiter versuchen zu kalibrieren, aber nicht grundsätzlich neu aufzustellen.
Chinas Industrieproduktion ist nach den allerneuesten Zahlen deutlich geschrumpft. Das hat wahrscheinlich sehr viel zu tun mit dem strengen Lockdown in manchen Regionen Chinas wegen Corona, das da ja wieder aufgelebt hat. Aber könnten diese wirtschaftlichen Probleme ein Grund sein, dass Peking seine Haltung im Russland-Ukraine-Konflikt zumindest ein bisschen überdenkt?
Nochmal, ich glaube, die strategische Perspektive auf den Konflikt wird sich nicht grundsätzlich ändern. Aber Sie haben recht, wenn es einen Faktor gibt, dann ist es die innenpolitische Stabilität und die wirtschaftspolitische Entwicklung, die da zu einer Aufweichung der Positionen führen kann. China ist unter Druck, politisch und wirtschaftlich. Wir sehen einen dramatischen Einbruch der Wachstumsaussichten für chinesische Verhältnisse. Die Ankündigung, dass China 5,5% in diesem Jahr wachsen soll, sind höchst ambitioniert. Sie sind auch erreichbar. Aber das hätte weitreichende Folgen und Kosten mit sich, nämlich wenn dann wieder mit den alten Instrumenten Infrastrukturstimulus gearbeitet werden müsste. Also insofern, das sind Aussichten, in der es tatsächlich dazu kommen kann, dass Peking seine Positionierung aufweicht, aber nicht grundsätzlich davon abweicht.
Kann dieser Konflikt dazu führen, dass wir geopolitisch auf eine neue Blockbildung zusteuern, also auf der einen Seite die USA, Europa, die NATO-Staaten überhaupt und auf der anderen Seite China, Russland, auch Indien und einige weitere Länder mit guten Beziehungen nach Russland, zum Beispiel der Iran, also so eine Aufteilung von Teilen der Welt in zwei Blöcke?
Also die Ansätze für diese neue Bipolarität sind ganz klar gegeben. Sowohl Peking als auch die USA stellen sich genau auf dieses Szenario ein, sehen sich sozusagen als den großen strategischen Widersacher. Und wenn Sie auf die harten Fakten schauen, was Bipolarität auszeichnet, militärische Kapazitäten im Verhältnis dann zu den Reststaaten, auch ökonomische Kapazität, da haben Sie eben zwei große Akteure. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, ob Europa in der Lage ist, da einen dritten Block zu bilden, der vielleicht in einer anderen Form sicherlich nicht vermittelnd, aber mit eigenen Interessen und auch Durchsetzungsfähigkeit sich da positioniert. Ich würde Indien im Übrigen nicht im gleichen Block wie Russland oder China sehen. Da sind weiterhin große Bestrebungen, sich doch unabhängig aufzustellen. Aber in der Tat, wir sind in einem Prozess der Blockbildung und viele Staaten stehen vor großen Herausforderungen, sich klarer zu positionieren, auch wenn das in den meisten Fällen natürlich mit großen Kosten verbunden ist.
Aber China hat ja doch lange eine multipolare Welt angestrebt, nachdem die Blockkonfrontation zwischen den USA und seinerzeit der Sowjetunion aufgelöst war.
Das ist sicherlich sozusagen die rhetorische Ebene und auch weiterhin, wenn Peking beispielsweise mit Brüssel darüber spricht, dass doch die Europäische Union sich endlich emanzipieren müsste von den USA und mit strategischer Autonomie den eigenen Pol darstellen sollen, dann ist es natürlich instrumentell gedacht, um die USA zu schwächen. Aber ich glaube nochmal, die Führung hat sich darauf eingestellt, dass der lange Wettstreit, der Wettbewerb und die Rivalität mit den USA das dominante Muster sind und aus dieser wachsenden Bipolarität auch die eigenen außenpolitischen Entscheidungen zunehmend abgeleitet werden müssen.
Ich spreche heute mit Mikko Huotari. Er ist Direktor des China-Forschungsinstituts Marix. Herr Huotari, lassen Sie uns jetzt die Perspektive wechseln. Schauen wir aus dem Westen auf das Ganze. An einer Blockbildung, wie wir sie gerade besprochen haben, kann der Westen eigentlich kein Interesse haben. Sollen die westlichen Länder China umwerben, um das zu verhindern, oder sollen wir eher klare Kante zeigen?
Ich glaube, beide Aspekte sind wichtig für die europäische Außenpolitik. Um es etwas anders zu fassen, ich glaube, umwerben wäre mir dann doch zu offensiv. Aber der Versuch, mit China weiterhin konstruktive und kooperative Beziehungen zu pflegen in Feldern, wo es in unserem strategischen Interesse ist, halte ich für unabdingbar. Klare Kante, selbstverständlich, bei den Fragen, wo es um europäische Kerninteressen geht und europäische Sicherheit. Das Verhältnis zu Russland ist ein Kerninteresse. Oder auch die Frage, wie sich China beispielsweise gegenüber Litauen verhält, das kürzlich sich erdreistet hat, ein Taiwan-Verbindungsbüro aufzubauen und auch entsprechend zu benennen. Und China darauf dann reagierte mit Sanktionen, die europäische Unternehmen betreffen, also sozusagen die Integrität des europäischen Binnenmarkts angreift. Da brauchen wir klare Kante. Tun wir auch. Wir gehen dagegen an im Rahmen der WTO. Oder wenn China Menschenrechtsverletzungen begeht, wie das in Xinjiang der Fall ist oder auch in anderen Fällen, die Freiheiten, von denen beispielsweise Hongkong über Jahrzehnte profitiert hat, dramatisch einschränkt. Das sind alles Themen, wo wir sehr, sehr gut beraten sind, so wie Sie das genannt haben, klare Kante zu zeigen. Und insofern ist es, glaube ich, eine Mischung aus Dialog und Härte, so würde es wahrscheinlich die Außenpolitik im Moment formulieren.
Bundeskanzler Olaf Scholz war kürzlich in Japan. Er hat dabei aber keinen Abstecher nach Peking gemacht, wie das bei Ostasienreisen deutscher Spitzenpolitiker sonst bisher üblich war. Macht sowas Eindruck in Peking?
Ich denke schon. Und es ist auch ein klares Zeichen, es ist ein wichtiges Zeichen. Es ist so angelegt gewesen im Koalitionsvertrag, dass man die Beziehungen mit Japan versucht, das ist ja nicht nur eine einseitige Entscheidung, auf ein neues Niveau zu heben. Wir haben Regierungskonsultationen mit China, mit Indien, aber eben nun auch mit Japan festgehalten. Den ersten Antrittsbesuch in der Sequenz da entgegen vielleicht der vergangenen Praxis unter Kanzlerin Merkel nach Japan zu gehen, ist die richtige Entscheidung. Und Peking wird da durchaus mit Sorge drauf schauen. Es ist ja nicht nur das, sondern tatsächlich auch der Besuch des indischen Premierministers Modi in Berlin. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, war gerade in Indien. Also hier wird doch mit Leben gefüllt, was sowohl in Berlin, Paris, Brüssel zuletzt als europäische Indo-Pazifik-Strategien auch formuliert worden ist. Nämlich politisch und wirtschaftspolitisch zu versuchen, zu diversifizieren. Das heißt nicht unbedingt China außen vor zu lassen, aber tatsächlich die anderen, insbesondere die demokratischen Staaten in der Region, noch stärker als Partner ernst zu nehmen.
Beim Besuch des indischen Premierministers Modi in Berlin, den Sie gerade angesprochen haben, da wurde der vom Bundeskanzler ziemlich hofiert, trotz oder vielleicht gerade weil Indien recht enge Beziehungen zu Russland pflegt. Indien und China hingegen haben kein gutes Verhältnis. Wie sollte die Bundesregierung agieren in dieser komplizierten Dreierkonstellation Russland, China, Indien?
Erstmal ist offensichtlich, dass das kerndeutsche europäische Interesse Stand jetzt ist, die indische Positionierung mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu hinterfragen oder zumindest diplomatisch dafür zu sorgen, dass wir hier eine größere Gemeinsamkeit vielleicht finden. Indien hat sich ja an vielen Stellen zurückhaltend gezeigt, nicht zuletzt auch aufgrund der engen Energie- und sicherheitspolitischen Partnerschaft mit Russland. Und hier ist es im genuinen europäischen Interesse, deutschen Interesse, dafür zu sorgen. Da mit einer, wie Sie sagen, diplomatischen Offensive hofieren, würde ich vielleicht nicht sagen, auf Delhi zuzugehen. Aber im Gesamtbild muss doch klar sein, bei allen Schwierigkeiten, die es vielleicht auch mit Blick auf Indien gibt, ist es richtig für Deutschland und Europa, stärker auf diese Partner zu setzen, die vielleicht mittelfristig sicherheitspolitisch keine fundamentale Herausforderung für Europa stellen. Und dazu gehört Indien. Auch auf solche Partner zu setzen, die natürlich aufgrund der innenpolitischen Struktur, da kann man kritisch draufschauen, aber trotzdem fundamental anders aufgestellt sind. Die indische Demokratie ist in einer völlig anderen Liga als das, was wir in China oder in Russland derzeit sehen. Und insofern finde ich richtig, dass wir hier eine Neubalancierung vornehmen und Indien deutlich gewichtiger, auch natürlich mittelfristig mit Blick auf die Wachstumsaussichten dieses großen Staates, auch in den Blick zu nehmen.
Wenn uns der Konflikt mit Russland eins gerade zeigt, uns in Deutschland, uns in Europa, beim Stichwort Gas, dann sehen wir, wie fatal es sein kann, wenn man von einem autoritär regierten Land wirtschaftlich weitgehend abhängig ist. Nun ist Deutschland vom Handel mit China, was den deutschen Wohlstand angeht, auch ganz schön abhängig. Müsste nicht allein das ein Grund sein, die deutsche China-Politik ganz neu zu justieren?
Dafür gibt China in der Tat selbst schon genügend Gründe. Und vor dem russischen Angriffskrieg und dieser neuen drängenden Lage mit Blick auf die eigenen Abhängigkeiten hat sich die Bundesregierung ja auch schon dazu verschrieben, eine China-Strategie zu entwickeln. Das hat begonnen, das wird sicherlich noch Monate dauern, bis da konkrete Ergebnisse sichtbar werden. Nicht zuletzt deshalb, weil wir zuerst einmal eine nationale Sicherheitsstrategie zu entwickeln haben, die angesichts der Lage in der Ukraine natürlich etwas drängender ist. Aber es ist völlig richtig, die Grundparameter der deutschen China-Politik müssen hinterfragt werden. China ist an vielen Stellen, so wie sich die Entwicklung zuletzt gezeigt hat, kein Partner im Default mehr, also dass die Grundannahme ist Partnerschaft, sondern Rivalität, unterschiedliche Ordnungsvorstellungen, unterschiedliche Prinzipien, die uns wichtig sind und harscher Wettbewerb um Einfluss, um fairen Wettbewerbsbedingungen, um wechselseitigen Zugang zu Märkten. Das sind alles Themen, die immer wichtiger werden. Und das Thema Abhängigkeiten steht da im Zentrum. Und genau aus der Perspektive sind wir gut beraten, da differenziert drauf zu schauen und zu fragen, wo haben wir kritische Importabhängigkeiten? Wo sind wir abhängig vom Exportmarkt und den Investitionschancen in China? Und wo sind wir vielleicht, und das ist die größte Herausforderung, strategisch gefordert, die eigenen Innovationsökosysteme so aufzustellen, dass wir langfristig auch wettbewerbsfähig sind. Und bei all diesen drei Fragen steht China an vorderster Stelle.
Ja, denn die Störung der Lieferketten durch Corona, die zeigt uns doch gerade, wie groß diese Abhängigkeiten sind. Wenn jetzt in Shanghai die Hafenarbeiter im Corona-Lockdown sitzen und keine Schiffe mehr beladen in Shanghai, dann stocken hierzulande ja gleich die Produktionsbänder. Also kommen wir aus dieser Abhängigkeit überhaupt noch raus?
Das ist sicherlich kein kurzfristiger Prozess und vieles davon werden wir auch nicht grundsätzlich in den Griff bekommen. Also wenn wir dem Paradigma globaler Arbeitsteilung weiterhin anhängen, dann werden solche Corona-Schocks auch in Zukunft weitreichende Auswirkungen haben. Im Übrigen sagt einem der gebildete Ökonom an der Stelle wahrscheinlich auch, dass wir gut beraten sind, genau um solche Verletzlichkeiten abzufedern, wir weiterhin gut beraten sind, in Globalisierung zu investieren und nicht alles sozusagen dann auf den heimischen oder den erweiterten europäischen Markt zu setzen, weil das die Risikobündelung eigentlich noch verschärfen würde. Aber China ist ganz klar mit Blick auf ganz bestimmte Abhängigkeiten eine große Herausforderung, insbesondere wenn wir beispielsweise auf seltene Erden, auf Rohstoffe schauen, Schlüsseltechnologien wie grüne Technologien, da sind wir essentiell von China abhängig. Und das ist eine Herausforderung, da sind wir erst ganz am Anfang in der Bearbeitung. Die sind wir mittlerweile sozusagen analytisch angegangen, wir wissen, wo die Abhängigkeiten sind, aber politisch ist das noch nicht umgesetzt, dass wir diese dann reduzieren.
Zumal das ja nicht nur eine Frage für die deutsche Politik ist, sondern für die europäische Politik. Und da ziehen ja wohl nicht alle, was China angeht, so ganz am gleichen Strang. Wie sehen Sie die Chance auf eine gemeinsame Strategie der EU gegenüber China?
Erstmal würde ich behaupten, dass die europäische China-Politik eigentlich eine Erfolgsgeschichte war. Wir haben an vielen Stellen deutlich mehr zusammengearbeitet, als das vielleicht in anderen Politikfeldern der Fall ist, also relativ betrachtet. Wir haben auch beispielsweise seit 2019 ein Arbeitsprogramm in der Europäischen Union gehabt, wo wir dann die Verteidigungsinstrumente, wenn Sie so wollen, mit denen wir versuchen umzugehen mit chinesischen Marktverzerrungen, Einflussnahme, mit der Frage des wechselseitigen Zugangs zum Beschaffungsmarkt, also alles relativ technische Instrumente im Bereich des Handelsschutzes, Da sind wir sehr weit gekommen. Das sind komplexe, juristisch feinzellige Prozesse und die sind wir in typischer Europäischer Union-Manier dann auch angegangen. Die Frage ist natürlich, haben wir grundsätzliche, sozusagen geopolitische, strategische Einigkeit im langfristigen Wettbewerb mit China? Und da sieht es dann vielleicht schwieriger aus. Also uns gelingt es, politische Instrumente zu schärfen, aber wir sind sicherlich noch weit davon entfernt, dass wir eine gemeinsame Perspektive auf diese große Herausforderung entwickelt haben.
Beim Stichwort Geostrategie sind wir eigentlich schon wieder beim Militärischen. Das wollen wir zum Schluss vielleicht auch noch mal kurz beleuchten. Die USA versuchen ja im indopazifischen Raum ein Militärbündnis zu schmieden, das Chinas Expansionsbestrebungen im süd- und ostchinesischen Meer vor allem Einhalt gebieten soll, auch Taiwan schützen soll. Großbritannien und Australien sind dabei bei diesem Bündnis. Japan liebäugelt auch. Eine deutsche Fregatte hat dort sogar kürzlich zaghaft Flagge gezeigt. Aber treibt eine solche Eindämmungspolitik Chinas, was die strategische Lage in dieser Region angeht, treibt die China am Ende nicht doch in die Arme Russlands?
Nun, hier sind wir in einem klassischen sozusagen Perzeptionsdilemma. Was ist die Triebkraft? Ist es die westliche Eindämmung, die China in die Arme Russlands treibt? Oder ist es Chinas Aufrüstungsdynamik und hartes außenpolitisches Auftreten in der Region und die Aussicht auf eine Vorherrschaft und auch militärische Dominanz in der Region, die sozusagen eine Antwort der Staaten nicht nur in der Region, sondern auch der USA, Großbritanniens, Australiens notwendig macht. Also ich würde hier doch damit anfangen, erstmal die Bedrohungsperzeption der Staaten in der Region sehr ernst zu nehmen und da beispielsweise natürlich auf Japan zu schauen, aber auch auf einen Akteur wie Vietnam, direkter Nachbar Chinas, denen sehr daran gelegen ist, Singapur beispielsweise, dass es neue Mechanismen gibt, neue verlässliche Partner, mit denen sie in sicherheitspolitischen Zusammenarbeit auch gegenüber China sich eben neu aufstellen, dabei durchaus aufrüsten und entsprechend dann diese Eskalationsdynamik natürlich mit vorantreiben. Also es hat eine gewisse Tragik, wie das in der Weltgeschichte dann doch manchmal ist. Aber ich würde sozusagen den Anlass für Chinas Außenpolitik da nicht sozusagen in den USA erstmal sehen, sondern die Triebkraft für diese Rüstungsspirale erstmal in Peking verorten.
Sind China und Russland denn in dieser Weltgegend gute Partner oder haben sie das Potenzial, gute Partner zu sein oder rivalisieren sie da nicht auch?
Also gerade mit Blick auf Südostasien sozusagen, oder das Südchinesische Meer gab es bislang keine großen Überlappungen der Interessen. Russland hat andere Partnerschaftsvorstellungen mit Vietnam, als die China vielleicht hat. An vielen Stellen gab es auch Rivalitäten mit Blick auf Militärgüter und Ähnliches. In Zentralasien traditionell sicherlich immer ein Bild von Rivalität gewesen. Aber ich glaube, wir müssen auch anerkennen, dass sich da vielleicht zunehmend eine klarere Einordnung in den nächsten Jahren abzeichnet, wo Russland dann eben doch zum Juniorpartner von China wird. Und insofern die russischen Interessen und Kapazitäten, da sicherheitspolitisch noch ein aktiver Akteur zu sein, durchaus in Frage stehen. Und China wird der dominantere Akteur in dieser Partnerschaft zwischen Moskau und Peking sein.
Sagt Dr. Mikko Huotari. Er ist der Direktor des China-Forschungsinstituts Merix in Berlin. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.